Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
Heute mein Gast Matthias Penzel. Guten Morgen, Matthias. Grüße dich.
Guten Morgen, Annette.
Kurt Cobain ist jetzt schon 30 Jahre tot. Er gehört auch zum Club 27. Viel zu früh verstorben. Du hast Rocklegenden am Anfang ihrer Karrieren interviewt, ja, und hast darüber auch ein Buch geschrieben, Talk on the Wild Side. Darunter unter anderem Nirvana und Kurt hast du auch getroffen. Wenn du dich erinnerst, was ist das, was du am meisten noch vor deinem inneren Auge siehst?
Als ich die Band das allererste Mal live gesehen habe, 1991, im November, wo das einfach eine relativ unbekannte Band war. Und an dem Abend habe ich gemerkt, hier passiert etwas ganz Besonderes. Die Leute drehen alle voll durch. Für die ist das ein Moment, der ihr Leben verändert. Das hat man den Leuten angesehen. So durchgedreht sind Leute nie sonst bei irgendwelchen Konzernen, egal wie riesig die waren, Rock in Rio oder sonst was, wo ich war. Da war echt so ein Moment, der was ganz Besonderes war. Dessen konnte man sich nicht entziehen, diesem Eindruck. Und einen Monat später kamen sie dann schon wieder nach London zurück zu einem Konzert, weil halt irgendwie das vorige Konzert und alles ging irgendwie durch die Decke erfolgsmäßig. Und da hatte ich deshalb mich auch angemeldet, ein Interview zu machen. Und da war aber halt zu dem Interviewtermin selbst Kurt nicht mehr irgendwie ansprechbar, weil der so gebrüllt und geschrien hatte, keine richtige Technik beim Singen, sondern einfach aus der Seele raus geschrien, jeden Abend neu, dass ihm seine Stimmbänder so futsch waren, dass sie ihm Codein gegeben haben. Und das ist so ähnlich, wie wenn man sich die Hand betäubt mit irgendeinem starken Betäubungsmittel und dann über einen brennenden Gasherd hält. Das merkt man dann nicht, aber es bedeutet nicht, dass das wirklich eine Medizin ist. Mhm. Und hat also weitergeschrien und weiter irgendwie, und so wurde er im Grunde genommen so durchgeleitet und durchgetreten von Management und Plattenfirmen. Und es war ab da eigentlich immer klar, dass es irgendwann krachen würde auf irgendeine Art und Weise.
Woher weißt du das, dass es Codein war?
Das haben die gesagt, haben auch gelacht dazu. Nicht irgendwie sozusagen zynisch gelacht, sondern ja, ne, so sind wir hier halt alle. Mhm. Aber trotzdem kann man ja so wie ich irgendwie dastehen und nüchtern sein und sagen, das ist irgendwie jetzt keine super Idee.
Ja.
Und später haben ja auch Leute, die halt so in dem Managementbereich arbeiten, auch erzählt, das Management, das war auch sehr berüchtigt dafür, da gab es noch andere Bands, deren Namen man heute gar nicht mehr erinnert, die auf dem Weg waren, möglicherweise groß werden. Und die wurden einfach so voll in diese Tretmühle reingedrückt. Und bei Nirvana war klar, dass sie wirklich nicht dauernd nach Europa, am einen Tag in Amsterdam, am nächsten in Dublin, am nächsten in Freiburg, am nächsten irgendwie in Berlin, am nächsten dann und so weiter, ja. Und über die ganzen Ländergrenzen hinweg, mit irgendwie ihren Haschisch und sonst wie im Gepäck. Das wollten die absolut überhaupt nicht. Außerdem schlägt das bei jedem normalen Menschen ja auch auf die Gesundheit, so ein Stress. Mhm. Und dann eben da durchgeschwitzt wie in den nächsten Bus und sonst wie in das nächste Flugzeug. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und das wollten die wirklich nicht. Und die Plattenfirma hat versprochen, ja, wird nicht. Und dann wurde es eben doch noch extremer gemacht, noch extremer. Und Kurt war auch nicht jemand, so wie wenn man, wie denke ich, in einem stabilen Elternhaus mit stabilen sonst wie mit Selbstsicherheit aufgewachsen ist. Das wäre das Tolle, dass er so seine Unsicherheiten auch irgendwie präsentiert hat. Wo man dann sagen würde zu so einem Manager und der Plattenfirma und dem Chef, ich mache das so nicht mit. Ja, das hat er sehr spät erst irgendwie dann einen Brief an David Geffen geschrieben, aber da war schon irgendwie alles zu spät im Grunde genommen. Und wenn man auf so einer Tournee ist und die wird immer größer, die Bühnen werden größer, hat man auch unheimlich viel Personal dabei. Ja, das sind ja irgendwie LKWs voller Roadies, Bühnenaufbauten und sonst wie. Und die kann man auch nicht so einfach so hängen lassen, weil die haben ihre Familien, die sie bezahlen müssen und so weiter. Da gibt es so einen Druck parallel, den kriegt man im Publikum gar nicht mit. Aber also davon war ich mir bewusst. Und deshalb bei diesem Interview, da war er halt schon irgendwie, irgendwie so abfackelnd lebend im Grunde genommen.
Und das ist dann quasi ja so, dass man ja ihn richtig verheizt hat, würdest du das so sagen?
Total. Würde auch niemand aus dem Business abstreiten.
Mhm. Krass. Mhm.
Und interessant dabei ist ja irgendwie auch, dass er trotzdem irgendwie eigentlich, es gab ja auch Pearl Jam zu der Zeit und es gab Soundgarden zu der Zeit und es gab Alice in Chains und Screaming Trees, also in Seattle war irgendwie viel los und alle haben hingeguckt. Und das fing ja an mit der Band Mother Love Bone, die also wirklich genialistisch totgeil war, finde ich. Und aus deren so verwässerten Resten dann Pearl Jam wurde, weil da auch der Sänger noch bevor die Platte rauskam, hat der sich totgeschossen mit Heroin und lebte zusammen mit dem Sänger von Soundgarden. Also es ist so ein ganz kleines Dorf fast irgendwie szenemäßig, ja, also nicht riesig. Die waren alle irgendwie verbändelt und verbandelt. Und Heroin da in der ewigen Regenstadt ist da sowieso wie bei allen irgendwie früher oder später mal auf dem Löffel gewesen. Aber da wurde nie so richtig vernünftig mit umgegangen, wie man es ja eigentlich könnte. Und das hätte man auch gewusst damals, aber ja, shit.
Wie glaubst du, ist er gestorben? Da gibt es ja auch immer wieder Spekulationen.
Genau, viele Leute haben ja auch, das war gleich bei James Dean auch so ähnlich, da haben sich Leute auch aus dem Fenster gestürzt vor Trauer. Oder bei dem jungen Werther war das, glaube ich, auch so. dass die Leute denken, das kann ja einfach nicht sein. Da muss es doch irgendwas Verborgenes, Gemeines gegeben haben. Und Courtney Love war ja so ähnlich wie Yoko Ono auch lange, wo man immer fand, die hat die Beatles kaputt gemacht, die schlimmste Frau auf der Welt, Yoko Ono. Heute sieht man ja, dass sie eine wirklich sehr wichtige, tolle Künstlerin eigentlich immer war, halt voll out there. Nicht so das ganz normal, aber irgendwie schon eigentlich eine interessante Künstlerin. Und Courtney Love aus meiner Sicht auch, also total unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Einfach halt eine wilde, irre Frau, die auch für Kurt, das auch eine interessante, tolle Liebe war. Aber die auch parallel ihre Karriere hatte und über die auch viel, viel gelästert und geätzt wurde. Und so sagen die Leute auch, dass sie dann irgendwie an einem Killer oder sonst wie Detektive losgeschickt hat. Das wäre ja nur gewesen, um da ihr eigenes Involvement dazu überdecken und so weiter. Da gibt es also sehr viele, sehr wirre, irre Theorien. Ist ja auch immer attraktiv, wenn jemand irgendwie stirbt und jung ist und einen hübschen Korpus hinterlässt. Leute, die mit 27 sterben, so wie Janis Joplin, Jim Morrison kurz danach, Jimi Hendrix. Aber das ist ja übrigens ein Quark, dieser Club 27. Pardon, also du hast es gesagt und ja. Man sagt das so. Aber wenn man wirklich guckt, also bei den vielen Toten, die es so gab, so in der Historie, das ist wirklich, ist ja die 27, das ist nicht irgendwie außerordentlich häufig. Es gibt zig Künstler, wichtige, die passen da nicht rein und ein paar, die passen halt rein. Das ist ein bisschen so wie Zuckertütchen-Astrologie. So manches stimmt irgendwie immer ein bisschen. Mhm. Da gibt es ein Buch zu, oder so eine, besser gesagt, so eine wissenschaftliche Untersuchung mit Elvis und was weiß ich, wie wir in allem noch. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute, die sind nicht mit 27 gestorben. Aber klar, es ist wohl trotzdem, man ist noch jung mit 27, ne? Und deshalb ist es so irgendwie tragisch.
Ja.
Und ich selber war auch so ähnlich alt, also als er irgendwie da gestorben war. Und das ist so dieses Gefühl, dass man auch so denkt, man hat jetzt so irgendwie im Leben all das erlebt, was es so gibt, und jetzt gibt es nur noch Wiederholung, so eine gewisse Ernüchterung. Das hat mir auch mal jemand erklärt, dass wir wegen den Sternen, das ist alle 27 Jahre so.
Also er ist zu Tode gekommen, weil er zu viel ungesunde Medikamente, Drogen zu sich genommen hat. Das ist deine These.
Das ist eine, und Depression und dann eine andere Verzweiflung halt auch ganz klar, und das hat ihn ja auch so spannend gemacht eigentlich. Dass er halt in der Schule schon totaler Outsider war, Außenseiter, irgendwie nicht dazugehört und irgendwie entweder nicht versuchte oder nicht wollte, dazuzugehören. Und da gab es nur einen anderen, und das war Chris Novoselic. Und die waren also auch so wie Brüder, also immer. Deshalb hat er auch danach irgendwie nicht mehr richtig viele aufregende oder so Sachen irgendwie in der Öffentlichkeit gemacht, weil das ihn auch fertig gemacht hat, den Bassisten von Nirvana. Und dass die dann halt plötzlich so für jetzt nicht irgendwie nur eine tolle, coole Indie-Band, so riesig wie Melvins oder Meat Puppets oder so, sondern größer als Van Halen. Ja, das war nie auf dem Plan irgendwie. Und dann deshalb in Stadien vor Leuten, die alle in der Schule sie früher verkloppt hätten, das als Publikum vor sich zu haben, das hat ihn einfach verrückt gemacht auch, ja. Der wollte wirklich nie so einen Riesenerfolg.
Also ich finde, er macht auch, wenn man ihn so beobachtet, von den Aufnahmen her, so einen extrem sensiblen, zarten Eindruck.
Yes. Glaube ich auch. Und deshalb glaube ich halt auch, und das ärgert mich auch bei dem, der schon vorher sich der Tod geschossen hat, Andrew Wood von Mother Love Bone, aus denen später Pearl Jam wurden. Es sind so typische Vertreter von der Generation X, ja, von Leuten, die auf eine andere Art und Weise so auf die Welt gekommen sind, mit anderen Sachen als die Hippies oder 68er. War AIDS normal, als wir irgendwie 16 waren. Und da war irgendwie so die ganze Welt ein bisschen verstörter, und es war auch normal, dass man irgendwie von nuklearen Overkill das als eine realistische Chance irgendwie, dass das passieren kann, einsieht.
Aber das ist ja so ein bisschen heute auch, ne?
Genau, es ist jetzt zwei Generationen später, absolut. Und deshalb denke ich auch, als auch sowas wie Nirvana und die Generation X ist einfach ein sehr interessantes Phänomen, was aber eigentlich in den Mainstream-Medien generell nicht irgendwie sich widerspiegelt. Du hast nicht die Politiker aus dieser Generation, du hast nicht irgendwie die Talkshows und sonst wie, wir wurden einfach übergangen. Und haben auch noch nicht mal uns darüber beschwert oder so ähnlich. Nur verbittert irgendwie uns mit Heroin weggeballert. Also wir, eine ganze Generation, ist natürlich nicht super, super.
Naja, also heute jetzt mit der Legalisierung, da wird ja auch ordentlich jetzt, also die sind schon, die jungen Menschen sind schon ziemlich zu, wenn ich das so beobachte. Ja. Und sie hören auch Nirvana.
Genau, geht nicht weg, ne? Und das ist jetzt eben die Frage, ist das, weil die so tolle Lieder geschrieben haben oder er so toll, sensibel, tolle Texte angesprochen hat, oder eben, weil irgendwie jung gestorben, ne? Das weiß man irgendwie im Nachhinein eben nie. Man denkt sich halt, da muss doch irgendwie noch mehr, was wäre noch gekommen, und so wird das dann aufgeladen automatisch bei Leuten, denke ich. So wie auch bei Hendrix, obwohl bei dem sicher sehr viel mehr gekommen wäre. Aber das macht dann die ganze Wahrnehmung so komisch, weil so im Pop und Rock geht es ja darum, jung und hübsch und wild und verrückt zu sein. Und wenn das so jäh unterbrochen wird, dann ist das wird dann so komisch aufgeladen. Andererseits gibt es andere, die sterben jung, und trotzdem ist es einfach nie wichtig gewesen, was sie gemacht haben. Und bei Kurt ist es aber ich glaube nicht durch die Art des Todes oder sowas, dass das dann eine Rolle spielt, sondern ich denke schon, dass in dem sehr viel noch gesteckt hätte. Schön wäre es gewesen, wenn eigentlich die Plattenfirmen auch sagen, eigentlich die brauchen hier eine, so eine seelische Betreuung. Ja, auf irgendeine Art und Weise, damit man guckt, was willst du eigentlich, wie willst du mit dem Erfolg umgehen, wo willst du dann die Linien ziehen und so weiter, statt da einfach nur wie auf dem Karussell da voll da reingetreten und das dreht sich immer schneller und wir gucken drauf wie auf die Autobahn, wo wir wissen, das wird hier früher oder später krachen.
Hm. Ja, Künstler sind auch massiv sensibel, was ihr großes Potenzial ist ja auch, ne?
Ja, genau. Und dann in der Pop-Rock-Branche, das ist dann doch ein Multimillionen-Dollar-Business, wo auch viel Geld reingesteckt wird. Und man auch sagt, du müsstest hier recoupen, das Geld, was wir für dich hier für das Video, das hat 50.000 oder was weiß ich, 500.000, sonst wie gekostet, also Sachen. Da gibt es dann so andere Zwänge plötzlich, denen man ganz anders, wo man sagt, ich wollte doch nur von der Musik leben.
Kurt hatte auch ein Outfit, was ich heute auch bei vielen jüngeren Menschen sehe, tatsächlich. Also da gibt es auch wieder eine Überschneidung.
Ja, ja.
Also stellen wir uns mal vor, er würde heute noch leben. Wie wäre er jetzt drauf? Was hätte er für eine Haltung? Was für Musik würde er machen?
Also auf jeden Fall denke ich auch, wäre es sehr interessant und kann natürlich nur völlig blind dazu spekulieren. Mhm. Und weil musikalisch ja auch, meine ich ja trotzdem irgendwie ziemlich begrenzt Vokabular hatte, also auf der Gitarre und auch singend und all das. Ein Zeichen, dass sie doch als so Ensemble auf sich toll gearbeitet haben, ist ja auch diese, die Live-Aufnahme davon, dem Unplugged, wo sie geplant hatten, eine Live-Platte zu machen, die eine Platte irgendwie mit lauter, normaler, krachender Live-Musik und die andere Platte, also Doppel-LP, war damals so in der Planung, so wie ich es in Erinnerung habe, oder Doppel-CD, die andere akustisch. Und dieses Akustische ist ja ein total tolles Live-Album, wo die da Led Belly spielen die nach, ne, so einen uralten Blueser, also einer, der zu einer Zeit irgendwie Musik gemacht hat, als man gar nicht wusste, wem gehört eigentlich welches Lied, aber es wird so Led Belly ungefähr zugeschrieben, und Meat Puppets. Und die machen halt da, so wie das immer bei toller Musik, erstens bei tollen Kompositionen und tollen Musikern, die machen das zu ihrem eigenen irgendwie. Es klingt trotzdem, als hätten sie das Lied erfunden. Und das ist schon irgendwie, also das zeigt, dass sie schon eine, also so eine souveräne Größe irgendwie auch hatten. Ja, ohne dass sie den einen nachäffen und ohne dass sie das irgendwie, das Stück irgendwie so zerknollen, dass es eigentlich gar nicht mehr das Stück ist.
Ja. Zerknollen ist gut,
ja. Und so gesehen, also ist da vielleicht, ich höre schon die Telefone klingeln, die sich bei mir beschweren, aber ist da vielleicht halt so ein Bob Dylan-Aspekt bei ihnen, ja, weil Dylan ja auch eigentlich nicht richtig singen kann und so richtig doll mit den Fingern auch nicht so viel macht, aber so Sachen wie All Along the Watchtower oder Masters of War und so, das ist so oft von so vielen Leuten so verschieden gecovert und da ist so viel drin zugleich und ich könnte das nicht erahnen oder ich bin nicht so musikalisch smart, dass ich das irgendwie sagen könnte. Mhm. Und da wäre der auch vielleicht in so eine ganz andere Richtung, so als Singer-Songwriter mit wechselnden Musikern, denselben für immer, keine Ahnung.
Die Beziehung zwischen Dave Grohl und Kurt Cobain, was fällt dir?
Sehr interessant, hochinteressant, ganz ohne Ende hochinteressant. Weil ich mag ja immer den Drummer und der ist ja auch sozusagen mein Beweis als ehemaliger Trommler, der Beweis, wie total essentiell wichtig, dass eine Platte oder Rockmusik funktioniert, wie essentiell wichtig der Drummer ist, weil der da, denke ich, auch ganz, ganz großen Anteil einfach an dem musikalischen Paket, das dann wirklich gezündet hat, ne? Mhm. Hatte den Riesenanteil, meine ich. Und im Interview fand ich ihn auch nett und so, und aber so wenig wie auch Chris Novoselic bis heute irgendwie so irgendwie auch sehr unreflektiert, also fand ich. Und Alex ist aber wirklich ein super Talent und er liebt ja wirklich, liebt Musik wirklich ohne Ende und das merkt man, das ist halt auch wirklich wertvoll und toll. Also nicht Show oder Kommerz und sonst wie, das interessiert dann alles nicht und ist aber trotzdem auch so ein bisschen, nehme ich an, smoother oder flexibler als so Kurt, der so schon klare Vorstellungen hatte, was geht und was nicht geht und deshalb hat er auch so gelitten. Und da ist der Dave Grohl so einer, der dann letzten Endes so happy-go-lucky so auch, denke ich, bei vielen lockerer irgendwie mitmacht oder mal einen Kompromiss macht und so weiter, weil er in sich trotzdem ausbalanciert ist oder der Charakter eben so ist.
Ja, 30 Jahre, der Todestag heute. Was glaubst du, wie es Dave Grohl heute geht?
Das hat ja auch sein Leben komplett verändert. Mhm. Und wie ambivalent er da ist, weiß ich nicht genau, weil er ja trotzdem so wie der kleine Benjamin so dann Hinterherkommer war. Während für Chris, den Bassisten, ist das einfach die Tragödie aus seines Lebens und zugleich war es das Glück seines Lebens. Dave Grohl auch teilt ihn schon für einen würdevollen Menschen, der da mit sowas würdevoll umgeht. Ob er da sonst wie sich zu äußert oder nicht, weiß ich nicht. Es war, glaube ich, vor 10 Jahren, dass da haben die einen Auftritt gehabt, in diesem Jahr zumindest, also 2014. Und da hatten sie dann eben als Gast, um an ein Stück nachzuspielen, Joan Jett, was na klar, also es ist super, ja, die auch irgendwie immer als Frau, also immer ganz komisch zwischen den Stühlen war und trotzdem ihr Ding durchgezogen hat. Joan Jett von Runaways, ne? Mhm. Solo-Karriere, eigene Sexualität auch und so weiter und Short-Story-Schreiberin über Vampire und so, also eine richtig coole Socke, die auch nicht so richtig so im Mainstream als so eine Personality wie, was weiß ich, Sinéad O'Connor oder andere Power-Frauen, die es ja irgendwie auch gab, wird die gar nicht so wahrgenommen, weil sie auch so normale Hits oder so hatte. Aber das fand ich toll, dass sie, also das zeigt irgendwie, dass die zwei aus meiner Sicht, der Dave und Chris Novoselic, dass sie schon so irgendwie auch Format haben, wenn sie so immer jemanden als Kurt-Ersatz sozusagen anheuern. Also deshalb glaube ich, dass die beide, also die werden beide schon den ganzen Tag irgendwie mit oder ohne angezündeter Kerze menschlich adäquat würdigen, denke ich.
Ja. Nochmal zum Schluss, was war aus deiner Sicht das wirklich Einzigartige und Wundervolle an Kurt Cobain aus deiner Sicht?
Ja, diese Zerrissenheit. Die ist ja immer wie bei Menschen toll, wenn Menschen irgendwie zerrissen sind und das irgendwie auch mit anderen teilen. Und deshalb im Grunde genommen einem auch irgendwie nicht Lebensmut, aber so einen irgendwie selber in so dunklen Zweifelhaft oder wenn man Zweifel hat in solchen Phasen im Leben, dass der so jemand dann für einen schon Licht auch ist. Und sowas wird dann klar, wenn man sieht, er hat es dann irgendwie nicht geschafft, und dann kriegt das nochmal so eine andere Dimension sozusagen, dass das dann noch stärker, man denkt, das ist doch toll, dass er aber diese Zweifel vorher noch mit uns geteilt hat, oder ja. So denke ich.
Ja, wir denken heute viel an ihn, wir grüßen ihn, wo auch immer er ist, in welchem Raum, wo auch immer er sich befindet, seine Seele, ja, und feiern heute ordentlich Nirvana. Ich danke dir sehr, ja, lieber danke, Matthias bitte. Penzel. Und ich kann nur dein Buch empfehlen. Ja, du hast ja mehrere Rocklegenden am Anfang ihrer Karrieren interviewt. Ein wundervolles Werk, Talk on the Wild Side. Von Herzen alles Liebe, Matthias.
Super, vielen Dank.